Doping ist unser Thema heute bei 90 Minuten der Sportsendung auf der 97.1. Und wenn man über Doping redet, kommt man natürlich auch nicht drum herum, mal danach zu fragen, wie die Sportler eigentlich getestet werden, ob sie unerlaubte Mittel benutzen oder eben nicht. Maximilian Rieger hat daher mal bei einem ehemaligen Dopingkontrolleur nachgefragt, wie so ein Dopingtest eigentlich abläuft.
Anderen Menschen beim Pinkeln zusehen. Das hört sich erstmal nicht gerade nach einem Traumjob an. Für Daniel Fetzer war das früher Alltag. Als Student wurde er auf eine Jobanzeige aufmerksam und ließ sich zum NADA-Kontrolleur ausbilden. Viele Jahre hat er dann Sportler zu Hause, beim Training oder beim Wettkampf aufgesucht, um sie zu testen, also entweder eine Urinprobe oder eine Blutprobe zu entnehmen. Sobald Fetzer den Sportler über die Kontrolle informiert hatte, begann eine Zeit der erzwungenen Zweisamkeit.
Ab dem Zeitpunkt darf der Athlet nicht mehr aus den Augen gelassen werden, also darf sich nicht mehr ohne Begleitung bewegen. Und wenn dann der Athlet zur Probenentnahme bereit ist, dann geht der Kontrolleur bei einer Urinabgabe eben mit dem Athleten auf die Toilette. Der Athlet gibt unter Sichtkontrolle den Urin ab und danach wird anschließend der Urin in zwei Probenbehältern, in den A- und B-Probenbehälter, umgefüllt und das Ganze entsprechend versiegelt.
Die Proben werden danach in eines von zwei NADA-Laboren geschickt. Innerhalb von knapp 2 Wochen gibt es erste Ergebnisse. Damit die Kontrolleure die Sportler finden können, müssen diese bei der NADA angeben, wann sie wo sind, und besonders die rund 2000 Top-Athleten Deutschlands müssen das sehr detailliert machen.
Diese Athleten sind verpflichtet, über ein Online-Meldesystem ihre täglichen Aufenthaltsinformationen zu hinterlegen. Das Online-System heißt ADAMS. Dort müssen sie eben angeben, wo sie abends zu Bett gehen, wenn sie regelmäßige Tätigkeiten haben wie Uni, Training oder Arbeit. Und sie müssen Wettkämpfe angeben.
Dieses System sorgt einerseits dafür, dass die unangemeldeten Kontrollen möglich sind und dadurch effektiver Dopingsünder überführt werden können. Andererseits sorgt das System bei einigen Sportlern für Kritik. Basketball-Nationalspieler Per Günther machte sich 2011 in einem Radiointerview zum Beispiel Luft, als er zum einen die Art und Weise der Kontrolle, das Pinkeln unter Aufsicht, und zum anderen das Meldesystem scharf kritisiert hat. Denn wenn ein Sportler nicht an dem Ort aufzufinden ist, den er im Meldesystem angegeben hat, zum Beispiel weil er einfach nur spontan bei Freunden übernachtet, hat auch das Konsequenzen.
Dann wird erstmal geprüft, ob der Athlet seinen Meldepflichten nachgekommen ist. Dafür wird der Athlet auch angehört. Dann wird es bei uns im Haus geprüft. Und wenn wir der Ansicht sind, dass der Athlet seiner Meldepflicht nicht nachgekommen ist, dann erhält er einen sogenannten Strike oder Verwarnung, kann man das auch nennen. Und wenn er dann innerhalb von 12 Monaten 3 dieser Strikes bekommen hat, dann ist es wiederum ein Verstoß gegen Anti-Doping-Bestimmungen und der Athlet muss mit einer Sperre rechnen.
Gesperrt wird ein Sportler auch, wenn er zwar auffindbar ist, aber eine Probe verweigert. Dann gibt es auch keine Verwarnung mehr. Eine derartige Verweigerung wird wie eine positive Probe gewertet. Welche Athleten wie häufig kontrolliert werden, das koordinieren 9 Mitarbeiter der NADA im Ressort Doping-Kontrollsystem. Hierhin ist Daniel Fetzer nach seiner Tätigkeit als Kontrolleur gewechselt. Seitdem sitzt er im Büro und entscheidet anhand von Saisonabläufen, wann ist ein Sportler im Trainingslager, wann finden wichtige Wettkämpfe statt, wer wann kontrolliert wird. Wichtig ist dabei auch, wie gut ein Sportler ist und welchen Sport er betreibt.
Nicht jeder Athlet wird bei uns gleich häufig kontrolliert, sondern wir legen halt den Schwerpunkt und auf Athleten in der Spitze. Genauso legen wir Wert auf Kontrollen in Sportarten mit einem höheren Dopingrisiko. Da haben wir 3 Risikogruppen. Das ist die Risikogruppe A mit dem höchsten Dopingrisiko. Da finden eben Sportarten wie den Radsport, Triathlon, Schwimmen beispielsweise. In der Risikogruppe B finden Sie dann hauptsächlich die Mannschaftssportarten und in der Risikogruppe C hauptsächlich nicht-olympische Verbände und die entsprechenden Sportarten dazu.
Durchschnittlich 7-mal pro Jahr wird ein Top-Athlet kontrolliert. Kontrollen bei Wettkämpfen und von internationalen Verbänden, die auch nochmal Tests durchführen, nicht mit eingerechnet. Testen tut die NADA allerdings nicht selbst, das übernehmen 4 Dienstleister, die von der NADA instruiert werden. Genug zu tun wird es für sie auf jeden Fall geben. Mehr als 13.000 Kontrollen wird die NADA dieses Jahr insgesamt durchführen.
Wie laufen Dopingkontrollen eigentlich ab? Das war die Frage, die sich Maximilian Rieger gestellt hat und er hat deswegen mal bei einem ehemaligen Dopingkontrolleur angerufen. Und beim Thema Dopingkontrolle bleiben wir jetzt natürlich auch noch einen kurzen Moment. Deswegen direkt mal die Frage weiter an Eva Bunthoff von der deutschen nationalen Anti-Doping-Behörde NADA. Nehmen wir jetzt mal an, ich hätte eine Medaille gewonnen und Jahre später kommt raus, dass der Gewinner gedopt hätte und ich dadurch im Nachhinein gewinne. Wie ehrlich ist denn dieser Sieg überhaupt noch? Also zum Beispiel ganz prominent gab es das ja mal bei der Tour de France mit Andy Schleck, der erst Monate später den Toursieg dann geerbt hat, weil Alberto Contador dem Clenbuterol-Doping überführt wurde.
Ja, also das ist tatsächlich nicht nur dem Andy Schleck passiert, sondern auch schon anderen Athleten. Das ist, sehen wir als absolut sehr traurig an. Ein ganz tolles Beispiel ist das falsche Wort, ist ein, also ein Beispiel dafür ist auch Becky Scott, ehemalige kanadische Langläuferin, die im Moment auch in der Athletenkommission der Weltantidopingagentur sehr, sehr aktiv ist. Ihr ist das passiert, dass sie Dritte geworden ist und schlussendlich auf den ersten Platz vorgerückt ist und auch ihre Medaillen dann per Post bekommen hat. Und das ist natürlich absolut fatal, weil den Athleten wird ja wirklich der Moment des Siegens genommen. Also dieses Feeling da auf dem Treppchen zu stehen und die Medaille zu bekommen, die Nationalhymne zu hören, das wird diesen Athleten genommen, weil es einfach diese Betrüger gab, die vor denen auf dem ersten Platz gelandet sind oder teilweise auch auf dem zweiten Platz gelandet sind. Und da versuchen wir natürlich gegenzusteuern. Auf der anderen Seite, diese Langzeitlagerung und dieses Nachtesten ist für uns ein ganz wichtiges Mittel, auch um natürlich irgendwo abzuschrecken, dass man wirklich auch Athleten, die vielleicht doch überlegen sollten zu dopen und wissen, es gibt im Moment noch kein Nachweisverfahren dafür, sich nicht sicher sein können, dass sie nicht doch in den nächsten 10 Jahren auffallen. Dass es natürlich solche Sportler gibt, die dann ihre Medaille per Post zugeschickt bekommen, ist sehr, sehr traurig.
Mhm. Fehlen denn den Kontrolleuren die finanziellen Mittel für die Weiterentwicklung oder woran liegt es, dass Doping eben manchmal erst Jahre später festgestellt werden kann und die Sieger eben erst Jahre später die Medaillen per Post bekommen?
Nö, das es liegt nicht an den Mitteln, sondern es liegt einfach wirklich an dem Stand der Forschung. Also die Forschung entwickelt sich immer weiter, das ist in anderen Gebieten auch so. Und dann werden die Verfahren immer weiter verfeinert und dann gibt es natürlich auch neue Nachweisverfahren für neue Substanzen, die neu auf den Markt kommen. Es gibt teilweise Substanzen, die haben dann Namen wie GW 15, 60, 70. Das sind Substanzen, die sind lange nicht auf dem Markt, die sind in der klinischen Entwicklung. Dafür haben wir Nachweisverfahren entwickelt. Und die werden dann nach und nach beispielsweise auch verfeinert, sodass man dann später auch Substanzen finden kann, die nur in ganz geringen Dosen genommen wurden, was man vielleicht heute noch nicht finden kann.
Das zum Thema Dopingkontrollen und bei uns geht es gleich weiter, nämlich zum Thema Anti-Doping-Gesetz und das ist ja auch ein sehr heikles Thema, wenn wir uns mit Doping beschäftigen. Davor gibt es die Beatsteaks mit Meantime.